Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Videopodcast-Folge bzw. zu einem neuen Podcast. Ich freue mich, dass ihr alle heute wieder eingeschaltet habt und heute möchte ich über das Thema Altersvorsorgefehler sprechen. Ich habe 10 Fehler mitgebracht, die ich immer wieder in der Praxis sehe, insbesondere bei uns in der Beratung, im Kurs etc., die ich gerne mit euch teilen möchte, damit ihr diese Fehler nicht macht. Wir starten direkt mit Fehler Nummer 1. Einer der fatalsten Fehler, die man machen kann, ist das Thema Altersvorsorge immer vor sich herzuschieben, aufzuschieben, nicht ins Tun zu kommen. Ich glaube, wir kennen es alle. Ich kriege es auch immer wieder mit in Gesprächen. Man liest mal ein Buch, man weiß, man muss irgendwie was machen, aber man kommt nicht so richtig ins Tun und Handeln und denkt sich, ach, in 2 Monaten, in 3 Monaten, nächsten Monat und schwuppdiwupp vergehen halt irgendwie 1, 2, 3 oder vielleicht sogar ein Jahrzehnt, was sehr unförderlich ist für die eigenen Finanzen und für die Altersvorsorge. Denn was viele nicht verstehen, wir haben einen Zinseszinseffekt. Albert Einstein hat auch nicht umsonst gesagt, dass es das 8. Weltwunder ist. Der Zinseszinseffekt besagt quasi, dass man aus seinen Zinsen noch mehr Zinsen macht und dann wirklich dieses Geld für dich weiter erarbeitet. Und dieser Verlauf ist exponentiell. Also es ist ein exponentieller Effekt. Was bedeutet das vielleicht nochmal zum Vergleich? Es ist wie bei der Corona-Kurve, dass wir halt einen leichten Anstieg haben, der irgendwann zack, steil nach oben geht, während bei einem linearen Thema haben wir halt immer einen linearen Zuwachs, der peu à peu steigt, so eine Kurve, die wir kennen. Aber das ist eben genau der Vorteil von so einem Zinseszinseffekt. Die ersten paar Jahre geht es vielleicht recht langsam, dass ich da an Renditen erziele und dann zack, zischt das alles nach oben und ich habe wirklich einen exponentiellen Effekt. Was bedeutet das für meine Altersvorsorge? Das bedeutet, je früher ich anfange, desto weniger muss ich dafür aufwenden monatlich, weil ich das Ziel mit weniger Aufwand erreichen kann, weil ja das Kapital dann für mich weiterarbeiten kann. Voraussetzung ist, dass ich diese Zeit natürlich für mich ausnutze. Und das ist super wichtig zu verstehen, insbesondere wenn man jung ist, denn diese Zeit kriegt man leider nie wieder zurück. Man kann mehr Geld investieren, aber diese Zeit, die da verstrichen ist, selbst mit kleinen Beträgen, kriege ich nie wieder zurück und ist sehr, sehr wertvoll. Dieser Zinseszinseffekt, finde ich auch immer, hat so einen liberalisierenden Effekt, weil wir alle haben unterschiedlich wenig oder viel Geld auf dieser Welt. Ja, nicht jeder hat die gleichen Mittel zur Verfügung. Aber Zeit haben wir alle in gleichem Maße zur Verfügung und können auch so entsprechend uns eine gute Altersvorsorge bauen, wenn wir wirklich früh anfangen. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das lässt sich wirklich monetär berechnen, wie viel man da verliert, wenn ich einfach nur 1, 2, 3, 4, 5 Jahre warte, auch wenn ich dann später mehr investiere. Ich schaffe das gar nicht, das immer in dem Maße auszugleichen, insbesondere wenn schon ein Jahrzehnt oder so verstrichen ist. Fehler Nummer 2, den ich immer wieder sehe beim Thema Altersvorsorge, ist zu denken, dass die gesetzliche Rente ausreichen wird. Das ist leider nicht der Fall, so schön es ist, aber vielleicht mal so ein paar Zahlen und Hausnummern. Bei der gesetzlichen Rente können wir damit rechnen, von so einem Rentenniveau, wenn wir optimistisch sind, von irgendwie 48% von unserem letzten Bruttogehalt. Das heißt, es bleibt trotzdem eine recht hohe Spanne. Ich glaube, die wenigsten von uns leben nur von 50% von dem, was sie aktuell einnehmen und können damit ein gutes Leben führen, so wie es ihn und ihr Lebensstandard halt quasi aussehen soll. Ich meine, jeder stellt sich was anderes unter der Rente vor. Und ich habe auch ein paar Zahlen mitgebracht. Es ist tatsächlich so, im Schnitt sehen die Zahlen ja noch wilder oder schlechter aus. Und zwar, die durchschnittliche Rente bei Männern liegt aktuell in Deutschland bei 1.346 Euro brutto, ganz wichtig. Bei Frauen ist sie sogar bei 903 Euro nur, auch brutto. Was bedeutet brutto? Das habe ich nochmal wirklich betont, denn vielen ist nicht bewusst, dass ich das nicht netto rausbekomme. Ich muss noch Einkommensteuer zahlen, wenn ich über der Nichtveranlagungsgrenze liegen sollte und dann natürlich irgendwie noch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, denn die läuft ja weiter. Ich brauche eine Kranken- und eine Pflegeversicherung, bin auch dazu verpflichtet, da einzubezahlen. Das heißt, ich habe hier noch Abgaben, die davon weggehen und ich glaube, schon allein dieser Durchschnitt zeigt, dass man sich nicht auf die gesetzliche Rente verlassen sollte.
Und hinzu kommt für uns junge Menschen nochmal ein anderer Aspekt. Und zwar ist es so, die gesetzliche Rente in Deutschland wird ja umlagefinanziert, bedeutet, wir zahlen aktuell ein und das wird direkt umgelegt auf die aktuellen Rentner. Eigentlich eine ganz gute Sache, würde ich im Gesamten sagen. Das Problem ist nur, dass es nicht mehr so funktioniert, wie das früher funktioniert hat. Denn es kommen immer weniger Menschen nach und diejenigen, die älter sind, werden immer älter. Das heißt, die beziehen länger Rente. Und es gibt aber weniger Beitragszahler, die nachkommen. Dieses ganze Thema wird sich voraussichtlich auch nochmal zuspitzen, wenn die Boomer in Rente gehen, weil das ja wirklich eine Generation ist, wo sehr viele Menschen nochmal in die Rente reinkommen und dann auch nochmal deutlich länger leben als die aktuell. Und das führt dazu, dass wir uns eigentlich nicht so zu 100% drauf verlassen sollten, auf die gesetzliche Rente, denn wir wissen eigentlich nicht, was kommt. Dieses System funktioniert jetzt schon nicht mehr. Das sieht man daran, dass es querfinanziert wird über andere Haushalte. Das heißt, alle Steuerabgaben, die wir sonst so haben, die Einnahmen, die der Staat halt quasi hat, aber die wir natürlich abgeben. Wir drücken ja die Steuer überall ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ihr wisst, was ich meine einfach. Es wird querfinanziert über andere Haushälter. Das sind mehrere Milliarden, die schon über mehrere Jahre querfinanziert werden. Das heißt, diese Umlagen, die wir da in der gesetzlichen Rente machen, dieses Prinzip, wie es eigentlich vorgesehen hat, funktioniert leider schon lange nicht mehr. Deshalb sollte man auf gar keinen Fall auf die gesetzliche Rente setzen und den Fehler machen und sagen irgendwie, ja, die gesetzliche Rente wird schon ausreichen. Das wird sie nicht. Das kann ich garantieren. Dann Fehler Nummer 3, den ich immer wieder in der Praxis sehe, ist, dass man irgendwelche Verträge abgeschlossen hat, schlechte Verträge abgeschlossen hat. Ich habe per se überhaupt nichts gegen Altersvorsorgeverträge. Hier gibt es ja auch das Video ETF-Sparplan versus ETF-Rentenversicherung, verlinke ich auch nochmal hier. Das heißt, es ist recht sinnvoll, auch eine Rentenversicherung zu machen. Kommen wir auch gleich nochmal dazu. Aber einfach wahllos irgendwas zu machen und vielleicht auch nicht zu investieren innerhalb dieser Rentenversicherung, sondern die hat halt irgendwie eine Verzinsung von 2% oder so. Das ist nicht gut. Warum? Denn wir haben eine Inflation. Ja, unser Geld wird jedes Jahr entwertet durch die Inflation. Es ist weniger wert. Wir sehen es zwar auf dem Konto nicht, aber wir können uns mit den 100 Euro, die wir heute haben, im nächsten Jahr weniger kaufen. Ja, weil die Preise steigen. Und zumindest diese Inflation muss man ausgleichen. Wenn ich jetzt aber einen Vertrag habe, wo ich gerade mal 2% erziele, also so die durchschnittliche Inflation, okay, haben wir gedeckt. Aber solche Verträge haben ja auch Kosten. Das heißt, ich komme sogar ins Minusgeschäft. Und merkt das nicht mal. Also es kommt ja trotzdem irgendwie was Positives rein und es wird ein bisschen mehr. Aber es ist eigentlich in der Wahrheit so, dass ich mein Geld entwerte. Das heißt, da auch aufpassen, dass man nicht einfach random irgendwas abschließt, wo man sich überhaupt nicht sicher ist, bringt das die Verzinsung, was für Kosten stehen dahinter, passt das zu mir, meine Altersvorsorge, macht das irgendwie Sinn? Ja, das finde ich einfach ein bisschen schwierig, weil viele ruhen sich dann auch darauf aus, dass man halt irgendeinen Vertrag mal abgeschlossen hat. Aber dem ist halt leider nicht so, dass das irgendwie so das Gelbe vom Ei ist. Das führt auch so ein bisschen zum vierten Fehler. Ich finde, die hängen so ein bisschen zusammen. Dieser dritte und vierte Fehler ist, dass man sich nicht traut, Risiken einzugehen. Was meine ich damit? Viele haben vielleicht Angst, in den Aktienmarkt zu investieren. Aber der Aktienmarkt bringt im Schnitt, das zeigen Werte über 100 Jahre, über 119 Jahre, die größte inflationsbereinigte Rendite. Wenn ich in den globalen Aktienmarkt investiere, also nicht irgendwie spitz, sondern wirklich global investiere. Das bedeutet, ich sollte das für mich ausnutzen, wenn wir zu Fehler Nummer 1 nochmal zurückdenken, diesen Zinseszinseffekt ausnutzen möchte. Denn wenn ich natürlich in Anlagen investiere, die gerade mal so die Inflation decken, klar ist da auch ein leichter Zinseszinseffekt mit dabei. Aber wenn ich kaum Rendite habe, hat ja quasi die Rendite nicht die Möglichkeit, sich weiter zu verzinsen, die ich da erziele. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, wenn man wirklich effizient fürs Alter anlegen möchte, dass man sich auch Gedanken macht, wo investiere ich dieses Geld? Nicht einfach auf dem Tagesgeldkonto rumliegen lassen. Nicht einfach in einen Vertrag geben, wo man kaum Renditen erzielt. Ich weiß, der Aktienmarkt hat Schwankungen, aber es gibt Möglichkeiten, diese Schwankungen zu reduzieren, dass man sich auch wohlfühlt, mit einem niedrigeren Risikoprofil wirklich zu investieren, indem ich zwei Themen nutze für mich. Und zwar ist es einmal das Thema der Diversifikation, dass ich möglichst breit streue, in die ganze Welt verschiedene Branchen investiere. Das führt nämlich dazu, dass mein Risiko enorm sinkt. Dann geht es mal einer Branche schlechter oder einem Land schlechter, gibt es wieder andere, die gewinnen. Und mein Portfolio ist ausbalanciert. Dann kann ich auch verschiedene Anlageklassen miteinander kombinieren. Also sprich, irgendwie noch mal ein bisschen Gold mit reinnehmen etc., je nachdem, in welchem Risikoprofil ich jetzt bin. Das geht ein bisschen tief rein, aber ich habe auf jeden Fall hier die Möglichkeiten, zwischen Anlageklassen, Branchen, Länder etc. zu streuen. Das senkt mein Risiko. Und ich habe ja diese Langfristigkeit beim Thema Altersvorsorge. Das heißt, wenn ich mindestens 10, 15 Jahre habe, dann ist das prädestiniert dafür, in den Aktienmarkt zu investieren, denn wir haben eine sogenannte Regression zur Mitte. Das bedeutet, dass je länger ich im Aktienmarkt investiere, desto stärker nähert sich das Ganze der Durchschnittsrendite an, die man erzielt. Und die Schwankungen um diesen Mittelwert, also diese Durchschnittsrendite, werden immer geringer. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Sieht man auch in ganz vielen Daten. Klar weiß man nicht, wie es in der Zukunft dann genauso abläuft, aber der Aktienmarkt existiert schon sehr lange. Wir haben schon ganz viele Krisen da auch gemeistert und dieses Phänomen lässt sich da einfach beobachten. Und genau das kannst du für dich nutzen und hast du in der Altersvorsorge. Deshalb traut euch auch, Risiken einzugehen. Kalkulierte Risiken zwar, aber Risiken sind auch Chancen. Ich weiß, dieses Wort ist immer negativ beachtet, aber eigentlich bedeutet es auch Chance. Das ist auch ein Synonym, die Chance, Renditen zu erzielen. Und das könnt ihr definitiv, wenn ihr das Ganze irgendwie so angeht, dass es halt ja kalkuliert ist, sage ich mal. Fehler Nummer 5, den ich immer wieder sehe, den viele in der Praxis machen, ist, ihr eigenes Langlebigkeitsrisiko zu unterschätzen. Und das ist echt ein ganz, ganz großes Problem, denn das Langlebigkeitsrisiko ist real. Das ist nicht einfach nur erfunden, sondern es ist wirklich real. Also was bedeutet das Langlebigkeitsrisiko? Ich rede ja in sehr vielen Videos darüber. Es ist einfach das Risiko, dass man deutlich länger lebt, als man kalkuliert hat und als man dann auch natürlich angespart hat. Das heißt, es kann sein, dass am Ende des Geldes noch ganz viel Leben steht. Und das will man vermeiden, denn wenn man in der Situation im Alter ist, kann man das ja nicht mehr verändern. Es wird schwierig, wenn man nicht mehr arbeiten kann, weil man vielleicht gesundheitlich auch gar nicht mehr in der Lage ist und das überhaupt nicht will, weil man schon mehrere Jahre ja gearbeitet hat, ja, um in die Rente zu kommen. Deshalb ist es super wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, wie man dieses Langlebigkeitsrisiko vernünftig absichern kann. Und wenn man das über ins Depot macht, dann muss man kalkulieren in der Entnahmeplanung und ehrlich zu sich selber sein. Reicht das? Ist da ausreichend Puffer drin oder nicht? Und wie fühle ich mich mit diesem Puffer? Es gibt nämlich nur ein einzelnes Anlageprodukt hier auf diesem deutschen Planeten, das dieses Langlebigkeitsrisiko absichert. Das ist eine Rentenversicherung. Das Thema haben wir in der gesetzlichen Rente auch. Da ist es auch so, dass ich lebenslang eine Rente ausbezahlt bekomme, auch wenn ich vielleicht gar nicht so viel einbezahlt habe, auch wenn ich 120 werde oder so. Die gesetzliche Rente lässt einen nicht im Stich. Die ist lebenslang angedacht. Das ist eine Rentenversicherung. Und genau das macht eine private Rentenversicherung auch. Nur eine private Rentenversicherung zahlt wirklich lebenslang eine Rente, unabhängig davon, wie alt man wird oder wie viel Kapital in dieser Rentenversicherung angespart sind. Deshalb ist es unglaublich wichtig, sich Gedanken zu machen, ob man nicht noch zusätzlich eine ETF-Rentenversicherung, das würde ich empfehlen an der Stelle, wenn man da auch investiert und ETFs sehr kostengünstig sind und so, sag ich mal, die Rentenversicherung von den Kosten, von den Rahmenstrukturen am günstigsten bleibt, wenn man so ein bisschen in den Vergleich geht. Und man profitiert natürlich auch von der Rendite, von den Steuervorteilen, die man darin hat. Das ist wirklich ja eine der einzigen Möglichkeiten, wie man dieses Langlebigkeitsrisiko vollumfänglich abdecken kann. Und das ist gar nicht zu unterschätzen. Dieses Langlebigkeitsrisiko ist ja schon allgegenwärtig. Wir sehen es an der gesetzlichen Rente, dass hier querfinanziert wird durch andere Haushalte, weil alle immer älter werden, länger Rente beziehen. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Und wenn wir in Rente gehen sollten, kann das natürlich noch ganz andere Ausmaße annehmen. Und es gibt viel Forschung auch dazu, zum Beispiel von den Rückversicherern, die es da draußen gibt, die eben sagen, wir könnten 100 bis 120 Jahre alt werden mit der technologischen Entwicklung, die es einfach gibt, mit der medizinischen Entwicklung, aber auch, ja, einfach, ich glaube, es gibt ja viel Zugang auch zu dem Thema Gesundheit etc. Es ist also gar nicht so unwahrscheinlich und man sollte sich unbedingt darüber Gedanken machen, denn das Schlimmste, was ja passieren kann, ist wirklich, dass man in der Rente sitzt, kein Geld mehr hat oder erst mal 20 Jahre ganz gut gelebt hat und dann die nächsten 10 Jahre eher schlecht lebt, man überhaupt nicht weiß, ob man Sozialleistungen bekommt oder welche man dann überhaupt bekommt. Das ist ja heute noch nicht ganz klar. Ja, und das ist mir persönlich zu viel Unsicherheit beim Thema Altersvorsorge und sollte auch für dich zu viel Unsicherheit sein beim Thema Altersvorsorge. Denn wenn ich mich schon um dieses Thema kümmere und mir für die Zukunft Gedanken mache, dann sollte ich das auch von A bis Z irgendwie machen und nicht nur eben ein Thema adressieren und sagen, jetzt ist erledigt, sondern eben auch diese verschiedenen Risiken mit beleuchten, die in der Altersvorsorge halt irgendwie eintreten können. Genauso kommt auch das Thema Pflege da hinzu. Dazu würde ich aber mal ein separates Video machen. Ein weiterer Fehler, den ich immer wieder sehe, der gemacht wird in der Praxis, ist, dass man sich Kindererziehungszeiten oder beispielsweise Studienzeiten nicht anrechnen lässt in der gesetzlichen Rente. Ich glaube, das wissen viele nicht, aber es gibt Formulare, die packe ich auch mal in die Shownotes hier mit rein, wo man sich Kindererziehungszeiten anrechnen lassen kann. Das heißt, wenn ich in Elternzeit bin oder mein Partner in Elternzeit ist und man kein Einkommen hat, bekommt man trotzdem Entgeltpunkte nach dem Durchschnittsverdienst. Ich gehe jetzt nicht zu tief rein in dieses Thema, aber man bekommt Entgeltpunkte gutgeschrieben. Und viele wissen das nicht. Das passiert nämlich nicht automatisch. Man muss diesen Antrag bei der gesetzlichen Rente stellen. Und das kann schon einiges ausmachen im Monat. Ja, es können 50 bis 100 Euro, je nachdem, wann ihr dieses Video anschaut und wie der Rentenwert sich so verändert, kann das tatsächlich ausmachen, dass ich dann viel weniger Rente habe, als ich eigentlich bekommen könnte. Das ist vielen nicht bewusst. Genauso beim Thema Studienzeiten. Denn beim Thema Studienzeiten ist es tatsächlich so, dass ich mir keine Entgeltpunkte anrechnen lassen kann, wenn ich rein studiert habe, sondern ich kann mir Zeiten anrechnen lassen, die dann wichtig sind, dass ich die Mindestversicherungszeiten erfülle in der gesetzlichen Rente, um zum Beispiel eine Erwerbsminderungsrente zu bekommen. Ja, ganz, ganz wichtig. Das ist vielen nicht bewusst. Und das würde ich immer in Anspruch nehmen. Und bei den Kindererziehungszeiten habe ich auch eine separate Podcast-Folge dazu. Die packe ich auch gerne in den Shownotes. Empfiehlt es sich so, wenn die Kinder so 12 sind, dass man diesen Antrag stellt. Dann weiß man nämlich auch, wie hat man diese Kindererziehungszeit vielleicht auch aufgeteilt. Und man kann sich für alle Kinder, die jetzt geboren werden, bis zu 3 Jahre Kindererziehungszeit anrechnen. Das ist gar nicht so wenig. Auch wenn man dann vielleicht in Teilzeit arbeitet, nicht zum Durchschnittsverdienst kommt, bekommt man die quasi raufgerechnet, wenn man das aufgrund der Kindererziehung tut. Also macht das auf jeden Fall. Das bringt nochmal bares Geld mit sich und beschäftigt euch mit dem Thema, wie ihr da noch ein bisschen mehr rausholen könnt, wie eben Kindererziehungszeiten, Studienzeiten als ein Beispiel. Es gibt aber auch Pflegezeiten, wenn man jemanden vielleicht auch pflegt eine Zeit lang, Angehörige in der Familie. Genau. Aber schaut euch das auf jeden Fall an. Dann Thema Nummer 7 beim Thema Altersvorsorge. Ein Fehler, den ich immer wieder sehe, ist, dass man Care-Arbeit sich nicht für die Altersvorsorge ausgleichen lässt. Ich finde das total egal, was für ein Lebensmodell man wählt oder für was für ein Lebensmodell man sich entscheidet. Das kann jeder selber tun. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich bleibe zu Hause, der Mann arbeitet oder umgekehrt oder so, dann ist es super wichtig zu wissen, man zahlt ja nicht mehr in die gesetzliche Rente ein. Auch wenn man in Teilzeit arbeitet, man zahlt weniger in die gesetzliche Rente ein. Das heißt, ich habe hier eine noch größere Altersvorsorgelücke. Ich habe ja vorhin die Zahlen genannt, die noch größer wird und die ich unbedingt ausgleichen sollte. Und ich empfehle immer, sowas im Hier und Heute direkt zu machen, weil dann habt ihr ja Zeit, dann könnt ihr den Zinseszinseffekt ausnutzen, wenn der Ausgleich schon früher passiert. Viele machen das nicht und bekommen dann halt irgendwie einen Ausgleich während der Scheidung, wenn man sich scheiden lässt. Muss ja aber auch nicht unbedingt der Fall sein, dass man das tut. Und dann kann man mit 50 irgendwie noch das Geld anlegen. Ja, aber dann sind irgendwie 20, 30 Jahre verstrichen. Deshalb würde ich immer empfehlen, dass man das gemeinsam bespricht. Dazu haben wir auch ein Video. Ich verlinke das auch nochmal hier. Gemeinsam bespricht, sich Gedanken macht und dann wirklich sagt, hey, das ist irgendwie ein Ausgleich, der fair ist. Das muss man in der Familie besprechen. Da gibt es jetzt nicht klare Vorgaben, aber man kann es tatsächlich ausrechnen, was für Einbußen man quasi später in seiner Rente hätte. Bedeutet aber nicht, dass es genau die Zahl ist, die man dann ausgleichen muss, denn die Zahl kann man ja runterrechnen. Weil man kann da das Geld noch investieren. Das heißt, es ist vielleicht viel weniger. Vielleicht sind es nur 30, 40 Euro, die man monatlich dann quasi vom Partner überwiesen bekommt, der arbeitet. Oder halt vom Familieneinkommen, wenn man das als Familieneinkommen auch sieht, idealerweise überwiesen bekommt für seine eigene Altersvorsorge und dann die auch wirklich anlegen kann und in einen guten Vertrag zum Beispiel reinpackt, dass man dann einen Ausgleich hat. Ja, weil ansonsten wird das quasi ja in der Rente überhaupt nicht vergütet, außer diese 3 Jahre Kindererziehungszeit, wo man die Entgeltpunkte bekommt, aber darüber hinaus leider nicht. Deshalb ist es so wichtig, dass man sich da auf jeden Fall Gedanken drüber macht und dieses Thema adressiert. Macht den Fehler auf jeden Fall nicht. Fehler Nummer 8, den ich immer wieder sehe beim Thema Altersvorsorge, ist, dass man sich nicht ausreichend absichert. Man macht sich einen Plan, wir sind ja jetzt schon recht weit, ich habe das ja so ein bisschen chronologisch aufgebaut. Man macht sich einen Plan, investiert für die Altersvorsorge, hat irgendwie immer fix 200, 300 Euro, die man monatlich zum Beispiel in eine ETF-Rentenversicherung parkt oder ins Depot parkt oder verschiedene Sachen macht, eine Immobilie irgendwie noch finanziert, die man vermietet. Es gibt ja viele Möglichkeiten, ja. Aber man bedenkt nicht, was eigentlich passiert, wenn man nicht mehr arbeiten kann. Wenn man beispielsweise berufsunfähig wird. Und diese Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, auch im Bürojob. Jeder Vierte in seinem Berufsleben wird berufsunfähig. Und Grund Nummer eins sind Psyche. Dann gefolgt von schweren Krankheiten wie Krebs, Bewegungsapparat. Das heißt, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, ist ja die staatliche Leistung, die ich bekomme, sehr, sehr niedrig. Vielleicht rutsche ich sogar ins Bürgergeld, weil ich die Erwerbsminderungsrente nicht bekomme, die eh sehr niedrig ausfällt. Die seht ihr übrigens auf eurem Rentenbescheid, ist auch brutto. Muss ich vielleicht Bürgergeld beziehen und dann muss ich von meinem Privatvermögen natürlich erstmal alles aufbrauchen. Das geht ja nicht. 40.000 Euro ist da die Grenze und alles, was drüber liegt, muss irgendwie aufgebraucht oder selbst verwendet werden, bevor man überhaupt Bürgergeld beziehen kann. Das heißt, ich muss sogar meine Ersparnisse aufbrauchen, die ich vielleicht für die Rente habe. Und gleichzeitig habe ich meinen Lebensstandard nicht mehr. Und das eine hängt mit dem anderen sehr, sehr stark zusammen. Und wer sich wirklich Gedanken macht über seine finanzielle Vorsorge, wie er weiterkommen möchte in seinem Leben, wie er seine Finanzplanung gestaltet, welche Ziele man auch unabhängig von der Altersvorsorge hat, das ist fest verzahnt für die meisten von uns mit ihrer eigenen Arbeitskraft, was ich halt verdiene für den Job, den ich mache. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann kann das schon gewaltige Einbußen haben. Und wenn man sogar eine Familie hat, dann natürlich noch stärker. Und die Altersvorsorge kann dahin sein. Deshalb, ja, das ist ein großes finanzielles Risiko, was man im Rahmen seiner Altersvorsorge auf jeden Fall abdecken sollte. Berufsunfähigkeitsversicherung, macht das, guckt euch das an. Es gibt auch Alternativen wie die Grundfähigkeitenversicherung. Dazu könnt ihr auch gerne zu uns in die Beratung kommen. Aber kümmert euch auf jeden Fall darum, weil das eine geht eigentlich nicht ohne das andere, wenn man vernünftige Finanzplanung machen möchte. Und dann natürlich Privathaftpflicht, auch eine super wichtige Versicherung, die mit zu den Top 3 gehört. Und Krankenversicherung. Aber das ist Pflicht. Das heißt, entweder man ist gesetzlich versichert oder privat versichert. Aber Absicherung ist super wichtig, denn sie schützt auch unsere Vermögenswerte, unseren Lebensstandard. Fehler Nummer 9, vorletzter Fehler beim Thema Altersvorsorge, den ich immer wieder sehe, ist, dass man alles auf eine Karte setzt. Ich finanziere mein Haus. Das ist meine Altersvorsorge. Man bindet sehr viel Kapital darin. Es steht irgendwo auf einem Fleck, wo vielleicht auch was passieren kann oder so. Elementarschäden etc. hat man ja erst im Ahrtal. Das ist ein gewaltiges Risiko für die Altersvorsorge. Wenn ich wirklich mein gesamtes Altersvorsorgekapital in eine einzelne Anlage binde und eben nur dafür spare, das würde ich nicht empfehlen. Es ist wie beim Thema Aktien auch. Es macht einfach absolut Sinn, auch beim Thema Altersvorsorge, sich auf verschiedene Standbeine zu stellen und die im gleichen Maße zu verfolgen, denn so streut man auch sein Risiko einfach. Also ich mache vielleicht was am Aktienmarkt, dann macht das vielleicht auch Sinn, je nachdem, wie man gepolt ist, eine Immobilie zu haben, zu vermieten oder vielleicht in anderer Form darin zu investieren. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Es macht eben Sinn, dieses Thema Rentenversicherung mit zu berücksichtigen, aber es macht keinen Sinn, alleinig alles auf eine einzelne Karte zu setzen, was man ja wirklich in der Praxis ganz oft sieht, dieses eine Haus irgendwo, wo es einem gefällt und es kann wunderschön sein, man gibt da alles rein, es bleibt eigentlich keine Kapazität mehr außerhalb der Finanzierung, etwas anderes zu tun oder zu investieren. Es ist aber, wenn man ehrlich ist, ein sehr hohes Risiko, denn man hat sehr viel Kapital gebunden an einer einzelnen Anlageklasse. Ja, und es ist nicht so liquide, diese Anlageklasse, und hat natürlich auch gewisse Kosten. Das mal als ein Beispiel, das gilt für alles andere auch, wenn ich alles ins Depot gepackt habe oder wenn ich alles in eine einzelne Aktie gepackt habe. Telekom-Trauma lässt grüßen, dann wird's schwierig. Wirecard, ja, also das sind ja alles Themen, das macht einfach nie Sinn, alles immer auf eine einzelne Karte zu setzen. Ich denke, es macht einfach Sinn, sich da breit zu streuen und Risiken auch so ein bisschen zu minimieren für die Altersvorsorge, dass ich da auch wirklich, ja, mit einer soliden Altersvorsorge rechnen kann. Und der allerletzte Fehler, Fehler Nummer 10, dass man seine Altersvorsorgeplanung, seine Finanzplanung nicht anpasst, nicht mehr draufschaut, das irgendwie einmal macht und dann überhaupt nichts ändert. Man sollte sich idealerweise irgendwie jedes Jahr mal kurz Gedanken machen, hat sich in meinem Leben irgendwas verändert, finanzielle Umstände oder so. Oder sind nochmal Risiken dazugekommen, die ich mir anschauen muss? Habe ich Kinder bekommen? Muss ich da irgendwie was anpassen beim Thema Altersvorsorge? Ich gucke mir mal meinen Rentenbescheid an. Wie verändert sich denn der Rentenwert? Was habe ich zu erwarten? Wie sehen meine Entgeltpunkte aus? Wie hat sich das Durchschnittseinkommen verändert? All das zu berücksichtigen, hilft wirklich dabei, immer frühzeitig Dingen entgegenzuwirken und zu wissen, hey, da sollte ich vielleicht noch mal ein bisschen was nachschießen beim Thema Altersvorsorge, wenn ich einen Bonus bekomme, wenn ich eine Einmalzahlung habe oder sonstiges. Oder ich sollte mir Gedanken machen, wie ich im nächsten Jahr das irgendwie noch mal anpassen kann. Oder ja, vielleicht muss man irgendwas anderes anpassen beim Thema Versicherungen. Also es macht Sinn, sich einen soliden Plan zu machen, aber auch jedes Jahr so ein bisschen zu gucken, hey, wie muss ich meine Altersvorsorgeplanung gegebenenfalls anpassen, den Umständen, den aktuellen Entwicklungen. Und das kann vielleicht jahrelang sein, dass das gut weiterläuft und dann gibt es einen Moment in einem Jahr, wo man das machen sollte. Und dann ist es auch wichtig, weil wenn man diesen Moment verpasst, blickt man vielleicht 20 Jahre zurück und weiß gar nicht, was man da so genau gemacht hat oder sagt wieder, das war überhaupt nicht so gut oder so. Es verändert sich halt. Auch die Finanzwelt dreht sich weiter, auch die eigene Welt dreht sich weiter. Deshalb ist so wichtig, dass man auf jeden Fall bei dem Thema dann dranbleibt und einmal im Jahr dem Thema auch etwas Zeit widmet. Ich hoffe, das Video und die Podcast-Folge haben dir gefallen und geholfen, dass du diese Altersvorsorgefehler eben nicht machst und dir darüber Gedanken machst, die mitnimmst, die vermeidest, auch adressierst für dich selber. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass unbedingt auch ein Like da. Das motiviert uns auch jede Woche. Lass gerne deine Rezension bei Spotify oder bei Apple Podcast da. Und wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche.